Guten Morgen euch allen. Ich habe mich sehr gefreut über das Lied, das Betty am Anfang gesungen hat. Vielleicht wart ihr ein wenig überrascht, dass es hebräisch war. Hat sie nur für mich gesungen, weil ich mir das so sehr wünsche. Aber nicht das, was hier die Sprache hebräisch ausmacht, sondern was der Inhalt war. Wo es heißt, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und in Psalm 63, wo es dann weiterging, das war gerade 42, wo es heißt, es dürstet meine Seele nach dir. Danke für dieses Lied. Denn ich fühle mich dieser Tage so durstig nach Gott. Ich war sehr überrascht auch, dass ihr heute ein Krankengebet hattet. Ein Stück weit, weil ich ja in einer Phase stehe, wo ich gesundheitlich angeschlagen bin. Und ich merke irgendwo, wie auch selbst wenn Gott dabei ist, mich zu heilen, dass irgendwie klein wird dieser Tage, aber groß wird, dass Gott diesen Durst nach ihm stillt. Ich erlebe Gott dieser Tage in ganz anderen Relationen, genauso wie du, ohne das zu wissen, Betty, das Lied ausgesucht hattest. Meine Seele dürstet nach Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist so wunderbar, so freundlich. Paulus schreibt von dir, als erschienen ist die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes. Du bist einfach wunderbar, Herr. Und ich möchte dir danken, dass du diesen Durst nach Leben, den Durst nach dir wirklich stillst. Du bist herrlich. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute Morgen ganz persönlich anrührst. Amen. Eine zweite Lektion, die ich in diesen Wochen lernen muss, das ist das, wie der Werner seine Predigt vor 2 Wochen begonnen hat. Weißt du noch, wie du vor 2 Wochen zu einem schwierigen Thema und Text begonnen hast? Du wolltest eigentlich nicht. Und so geht's mir die Wochen über ständig, die Monate über ständig, hier im Römerbrief, wo wir sind. Weil ich denke, mancher Text geht mich so wenig an. Und weil ich denke, dass ich vieles nicht verstehe, bei mir selbst merke ich auch, ich unterrichte schon viele, viele Jahre Römerbrief, wie wenig ich eigentlich verstehe. Und je länger, noch weniger, weil irgendwo die Gedanken Gottes so groß sind und ich mit meiner Gelehrsamkeit, was ist das schon? Und ich lerne dieser Tage, dass nicht ich mir die Themen aussuche. Das ist das, was du auch gemeint hast. Und dass das gut ist. Dass das gut ist. Paulus sagt an die Ältesten von Ephesus, Apostelgeschichte 20, ich habe mich bei euch bemüht, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Wisst ihr, wie groß der Ratschluss Gottes wäre, wenn ich das entscheiden würde, was ich hier verkündigen möchte? Wäre sehr, sehr klein. Und da bin ich sehr dankbar für diese herausfordernden Predigttexte, die wir haben. Hier im Römerbrief, ihr seht, jeden Sonntag auch der gleiche Kampf mit der Technik.
Steht das auf grün?
Nee, ob das grün leuchtet.
Ja, es war erstmal auf aus, doch noch hat es... Ja, und bei diesem Text, Römer 9, ab Vers 30, den wir eben gehört haben, war ich zuerst mal gar nicht angesprochen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich diesen Text überschreiben sollte mit Jesus immer eine Herausforderung. Jesus immer eine Herausforderung. Ich lerne neu, diese Texte von Jesus her zu verstehen, wozu er mich herausfordert. Mal schauen, ob ihr da in manchem mit könnt. Eine erste Herausforderung: nach Gottes Gerechtigkeit trachten. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit getrachtet haben, die haben sich früher nicht bewusst um Gott gekümmert. Sie haben sich nicht danach ausgestreckt, wie man diesem Gott gefällt, den sie noch gar nicht kannten. Sie hatten sich nicht um Gottes Wort gekümmert. Sie hatten sich nicht darum geschert, was Gott gefällt, und haben doch das gefunden, auf was es Gott ankommt. Anders hier die Juden. Die hatten sich bewusst um Gott gemüht, hatten sich darum gemüht zu tun, was ihm gefällt. Sie hatten sich bemüht, das umzusetzen, was Gottes Wort, Altes Testament sagt, und haben es doch nicht gefunden. Es gibt eigentlich kaum etwas Schlimmeres, was man einem jüdischen Gläubigen, der sich wirklich müht, sagen kann, als dass man ihm vorhält: das, was du gesucht hast, aber nicht gefunden, das haben die Nichtjuden, die Heiden, die Nationen, wie es in der Textlesung hieß, gefunden. Hammerhart. Das ist so, wie wenn du heute einem, der an Jesus glaubt und der wirklich mit ihm leben möchte, sagen würdest: ja, bemüht hast du dich, gefunden hast du Jesus nicht. In Römer 10, Vers 20, also einige Verse weiter, da heißt es: Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, und erschien denen, die nach mir fragten. Gleicher Sachverhalt. Und dann die Interpretation von Paulus: Jesaja wagt das, uns Juden zu sagen, uns Gläubigen zu sagen. Das ist hammerhart, was hier steht. Wir haben uns doch so angestrengt, diesem Gott zu gefallen und mit ihm zu leben, und haben es doch nicht erreicht. Was haben die Juden nicht erreicht? Hier Übersetzung Luther, dass sie haben nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet. Man könnte auch sagen, das Gesetz, das von der Gerechtigkeit Gottes handelt. Die Neue Genfer Übersetzung: sie haben das Ziel nicht erreicht, um das es im Gesetz geht. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Stell dir vor, du hast ein Ziel, du steuerst auf dieses Ziel hin, lebenslang auf dieses Ziel, und am Ende deines Lebens musst du dir sagen: Ziel verfehlt. Das ist das, um was es hier geht. Was ist das Ziel des Gesetzes, der Tora? Gerecht sein vor Gott und Menschen. Gerecht sein vor Gott und Menschen. Mir ist aufgefallen, dass Menschen tatsächlich im Alten Testament gerecht genannt werden. Der Noah ist so einer. Er ist gerecht. Der Abraham ist so einer. Er ist gerecht. Warum ist der Noah gerecht? Da heißt es in Genesis 7: ich habe dich gerecht gefunden. Was hat der Noah gemacht? Bei Abraham wird es ein bisschen klarer. Abraham glaubte, er vertraute diesem Gott, er hatte eine Gottesbeziehung. Und deshalb wird er als gerecht bezeichnet. Nehmen wir den Henoch, den kennen auch viele von uns, der entrückt wurde. Bei dem wird nicht gesagt, er ist gerecht. Aber da fällt ein ganz wichtiges Stichwort, er lebte sein Leben mit Gott. Das sind Leute, die haben eine Gottesbeziehung. Das sind Leute, die haben danach getrachtet, Gott zu gefallen. Das ist etwas Gutes. Das ist schon im Alten Testament eine Liebesantwort auf die Liebe Gottes und wie wunderbar er ist. Aber das Problem ist, wenn ich dann anfange, das vor Gott vorweisen zu wollen. Ich habe was geleistet. Ich habe mich gemüht und es ist gelungen, Herr, und es musste mir doch auf die Schulter klopfen. Ja, da staubt es aber höchstens. Das taugt nichts. Das Trachten hier in unseren Versen ist absolut gut. Sie wollten Gott gefallen. Aber die meisten haben es nicht gefunden. Habe ich mich gefragt, ist das jetzt in dem Neuen Testament anders? Im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel werden die Eltern von Johannes dem Täufer, Zacharias und Elisabeth, erwähnt. Und da heißt es, beide waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Gerecht. Bei denen merkt man die Gottesbeziehung. Wenn man Lukas 1 schaut, die leben mit ihrem Gott. Die leben nicht einfach losgelöst und dann versuche ich das vor Gott vorzuweisen. Nein. Eine Liebesbeziehung zu Gott aus dem Alten Testament kommt. Gehen wir weiter bei Lukas. Zum Simeon, da heißt es in Lukas 2, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Gottesfürchtig ist ein zweites ganz, ganz wichtiges Stichwort. Da hat jemand Gott Gott sein lassen. Da wusste jemand, dass er ohne Gott überhaupt nichts ist. Wunderbar. Ich meine, dass diese Menschen, die nach der Gerechtigkeit Gottes getrachtet haben, die genau wussten, dass sie ohne Gott nicht sind, genau das getan haben, genau das erfüllt haben, was wir vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, als Jahreslosung hatten. Micha 6, Vers 8, wann war das Jahreslosung? Ist länger her, oder? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja. Es geht darum, gerecht zu sein vor Gott, nach seinem Maßstab zu leben, aber nicht losgelöst von ihm. Das ist das Geheimnis hier. Das findest du eine Riesenherausforderung. Bevor man Jesus kennt, natürlich, aber auch eine Riesenherausforderung, wenn ich schon sein Kind bin. Geht es euch auch so, dass man allzu leicht ihn aus dem Blick verliert, im eigenen lebt, die eigene Ehre sucht, die Ehre vom Menschen sucht, Anerkennung will und so weiter und so fort, statt zu merken, ohne ihn bin ich nichts, aber mit ihm alles. Das ist das große Geheimnis. Ohne ihn nichts. Aber mit ihm alles. Richtig war bei den Juden, dass sie sich so bemüht haben, nach Gottes Wort zu leben. Falsch war, dass die Liebe zu Gott gefehlt hat. Mir wird in letzter Zeit auch immer bewusster, was eigentlich der Kern ist. Das Zentrum der Tora ist, des Alten Testamentes. Was ist das Zentrum der Tora? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dann geht's weiter im nächsten Vers, ich bin jetzt in 5. Mose 6. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und, wie heißt es im Alten Testament, von ganzem Herzen, habe ich vergessen. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das Herz des Alten Testaments, das Herz des Neuen Testaments ist Liebe zu Gott. Und wenn daraus alles folgt, dann kann ich trachten, das zu tun, was Gott gefällt. Aber nur dann. Zweite Herausforderung. Mit dem Felsen Jesus zurechtkommen. Ihr merkt, das sind irgendwo Gedankensprünge, aber ich bekomme diesen Text nicht anders geordnet. Mit dem Felsen Jesus zurechtkommen. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wir haben zu Hause eine ganz schöne Steinsammlung. Gott hat wunderbare Steine gemacht. Und wenn man die Schönheit betrachtet, ist das gut. Ist euch mal einer davon auf den Fuß gefallen? Stein, Fels wird in der Bibel sehr, sehr unterschiedlich verwendet. Ich mag die Stelle nicht. Das ist der Stein des Anstoßes, über die man stolpert, wo man drüber fällt, wo man zu Fall kommt. Ich mag viel lieber solche Stellen, ein wertvoller Eckstein. Viel, viel schöner. Es ist beides. Es ist der Fels, auf dem ich stehe. Es ist der Fels, über den ich aber auch stolpern kann und zu Fall komme. Wäre ein großes Thema für sich. Ich möchte das kurz machen. Ich gehe nochmal zum Simeon, Lukas 2, von dem ich es eben schon hatte. Da kommt wird der frischgeborene Jesus in den Tempel gebracht. Und der Simeon segnet die ganze Familie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieses neugeborene Baby ist gesetzt zum Fall, dass man drüber fällt, und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Da haben sich viele Menschen, Evangelien, an Jesus gestoßen, sind zu Fall gekommen. Ich denke an die Pharisäer, die Frommen im Lande. Ich denke an die Juden, Johannes 8, die sagen, wir haben doch Abraham zum Vater. Was für ein hartes Wort Jesu, nee. Euer Vater ist ein anderer. Einer ist ganz besonders an diesem Stein, diesem Fels Jesus zu Fall gekommen, das ist der Paulus. Was für ein Eifer, was für ein Trachten, Gott zu gefallen. Und dann stolpert er über diesen Felsen und verfolgt sogar die Gemeinde Jesu, die Gott so wertvoll ist, dass er das Leben seines Sohnes dafür gegeben hat. Wie sehr können wir über diesen Felsen stolpern? Jesus kann auch heute noch für uns beides sein. Stein des Anstoßes oder Fels des Heils. Entweder er ist im Weg oder ich stehe fest darauf. Entweder ich falle darüber oder er ist Stütze und Halt. Entweder Fundament oder Hindernis. Ich habe mich gefragt, Thomas, was hat dich nicht alles an Jesus gestört, bevor du Christ geworden bist? Und auch noch als du Christ warst. Zum Beispiel dieser schreckliche Absolutheitsanspruch. Nur Jesus, nur in ihm Heil. Jan, was ist mit den anderen? Da habe ich mich dran aufgerieben. Da war angeblich immer so eine Enge bei Jesus. Da darfst du ja nichts mehr, wenn du Christ geworden bist. Und Jesus ist immer so schwarz-weiß, oder? Was bilde ich mir Mensch eigentlich an? Das sind alles Punkte, wo ich euch jetzt erzählen könnte, wie ich selbst darüber zu Fall gekommen bin. wo das, was eigentlich so ganz elementar ist, denn all das hat mit dem Gottesbild zu tun, so ist Gott, wie all das nicht zum Segen wird, sondern zum Drüberstolpern, wenn ich nicht wirklich Jesus erkenne. Das ist bevor ich Christ wurde, in die Anfangszeit. Jetzt bin ich über 30 Jahre Christ und heute. Was ist denn mit meinen unerfüllten Wünschen? Also ich rede heute nur von mir, merkt ihr. Es ist immer noch dieses Haus mit Garten, das durch die Wünsche geistert. Und das einfach nicht kommt. Ist doch eigentlich banal, oder? Es ist banal, wenn einer meiner Lebenswünsche nicht erfüllt wird von Jesus. Merke ich, wie sicher ich stehe, wenn ich das in seine Hände gebe und ich dann Fundament bekomme, es wirklich loslassen kann, oder stolpere ich immer wieder darüber? Ich habe euch schon öfter erzählt, was eines der einschneidendsten Dinge in meinem Leben war. Das ist die Ermordung von Mitchristen in der Türkei, die ich eben miterlebt habe. Das sind nicht wenige Menschen zum Stolpern gekommen über dieses schreckliche Geschehen. Und es sind nicht die einzigen Missionare, die in meiner Umgebung ermordet worden sind die letzten Jahre. Vertieft das meinen Glauben? Frage ich mich nur ganz persönlich. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich. Mein Vertrauen zu ihm, dass es gut ist, was er tut, oder stolpere ich darüber? Und bei manchen Kollegen ist darüber das Leben völlig durcheinander und zum Sturz gekommen. Was ist mit den Krankheiten? Vielem, vielem anderen. Es gibt so manche Aussage Jesu in den Evangelien, die für mich bis heute beides sein können. Stolperstein, wo ich zu Fall komme, oder Fundament. Ich möchte eine Stelle mit uns anschauen. Das ist in Matthäus 7. Ich bin ganz am Ende der Bergpredigt, Matthäus 7. Man könnte hier mehr dazu machen. Da heißt es ab Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Jesus, mein Fundament, auf dem ich stehe. Oder Jesus, Stein des Anstoßes, über den ich falle. Was mich hier bewegt in diesem Text, das ist, was Jesus sagt, woran man erkennt, dass er Fundament ist. Wer diese meine Rede hört und sie tut. Sie tut. Das gehört zu diesem Fundament unbedingt dazu. Ist wunderbar, und das ist Thema unseres Römerbriefes, wenn Jesus unser Leben verändert. Wenn wir nicht stehen bleiben dabei, wie ich bin, wenn ich Christ werde, sondern wenn ich mehr und mehr lerne, wie er seine Worte in meinem Leben umsetzt. Das ist wunderbar, wenn er sie umsetzt. Wir waren beim Trachten am Anfang. Wenn ich erlebe, wie ich aufhöre, das ohne ihn zu begehren, aber immer mehr durch ihn und mit ihm. Wunderbar. Tja, aber wenn das fehlt, dann werden diese wunderbaren Worte Jesu, ich finde sie wunderbar, zu ganz, ganz harten Worten Jesu, nämlich, dann fehlt das Tun und dann ist irgendwas mit dem Fundament nicht in Ordnung und dann muss ich schauen, dass mein Haus nicht, auch nicht ein wenig einstürzen beginnt und schon gar nicht ganz einstürzt. Jesus, Herausforderung, Stein des Anstoßes oder Fundament, auf dem ich stehe. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Sie, dass Sie gerettet werden. Eine dritte Herausforderung, Jesus, mein Herzenswunsch für andere. Hat Paulus schon im 9. Kapitel gesagt, ich selber wünsche, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, für meine Nicht-Israeliten, für meine Israeliten, was sage ich denn? Für meine Mit-Israeliten. Ich möchte das Thema heute Morgen nicht ausführen, ein anderes Mal gerne, aber ich bin an der Stelle hängen geblieben. Was für eine glühende Retterliebe bei Paulus. Wie sehr hat er Jesus in seinem Leben erfahren, dass er weiß, es gibt nichts Besseres für meine Mit-Israeliten. Das ist der Gedanke, den ich euch hier wenigstens ganz kurz anreißen will. Vierte Herausforderung, meinen Eifer für Jesus einsetzen und diesen Eifer auch erhalten. Denn ich bezeuge Ihnen, schreibt Paulus, Vers 2, ich bezeuge Ihnen, dass Sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Sagt Paulus mehrfach von sich. Er hat es auch selbst so viel Eifer, aber es geht in die falsche Richtung. Ich habe hier geschrieben, Eifer für Jesus, aber bitte zielgerichtet. Zielgerichtet, was ist eigentlich das Ziel? Man kann so vieles tun und so schöne menschliche Ziele haben, aber wenn ich mit Paulus hier die Worte nehme, die sind auch so hart, ohne Einsicht. So manches, wir haben vorhin gesungen, direkt, war das direkt vor der Predigt, meine ich, Stern, auf den ich schaue. Wie viele Sterne hat es sichtbar am Sternenhimmel? 5.000? Ich glaube, ein bisschen viel, oder? 6.000 insgesamt, aber dann musst du außenrum gehen. Eine, man sagt bei uns ungefähr 3.000. Ja, Größenordnung stimmt völlig. Ja. Stern, auf den ich schaue, mir geht es tatsächlich manches Mal, so habe ich das Empfinden, dass ich auf 3.000 Sterne schaue in meinem Leben, in meinen Absichten, in meinen Zielen, in meinem Eifer, in meinen Wünschen, in meinen Bemühungen. Und 2.999 sind gar nicht mal schlecht, aber ohne den einen ist das alles nichts. Ist das alles nichts. Eifer, aber keine Einsicht. Frage ich manchmal zu wenig danach, was Jesus will, was seine Erwartungen sind. Und zu viel, jetzt bei mir persönlich, was eure Erwartungen sind, auch an den, der hier vorne steht, was meine Erwartungen sind an den, der da vorne steht, was sind eigentlich meine Lebensziele und was sind seine Lebensziele. All das steckt in dieser Einsicht drin, auch das ein lebenslanges Thema. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, Ziel oder so wie Sabine vorhin in der Textlesung gelesen hat, aus einer Revision der Elberfelder Bibel, Endziel. Ende, Ziel, Endziel. Das ist ein Vers, da gibt es eine ganze Bibliothek von Auslegungen wieder und es gibt bei diesem Vers so viel Streit. Ich finde das gar nicht ganz so schwierig. Worum geht's im Gesetz, in der Tora, im Alten Testament? Worum geht's im Neuen Testament? Was ist das Ziel des Ganzen, auf das alles hinzieht? Das ist Gott. Das ist Jesus. Es geht um Jesus. Es geht um seine Liebe. Es geht um das, was er Großes getan hat. Es geht um das, was ihn ehrt. Die ganze Tora, das ganze Wort Gottes, hat ein einziges Ziel, Altes Testament, und das ist Jesus Christus. Da gibt es so viele wunderbare Ankündigungen auf Jesus. Der Retter wird angekündigt. Da wird aufgezeigt, was Gott gefällt. Da wird Gottes Geschichte mit den Menschen erzählt. Da wird, und da werde ich noch zentraler, da wird aufgezeigt im Alten Testament, wie Gott ist. Ich war eben bei der Liebe zu Gott. Ich habe eine ganz andere Lieblingsstelle im Alten Testament. Da, wo es heißt, gnädig und barmherzig. Da, wo von der Freundlichkeit Gottes die Rede ist. Da, wo gezeigt wird, wie er wirklich ist, Jesus. Wie Gott wirklich ist. Und wie dann der Vater im Alten Testament angekündigt und im Neuen Testament beschrieben, aus dieser tiefen Liebe und Freundlichkeit und Barmherzigkeit und Gnade und Güte seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden lässt. Das ist das Endziel der ganzen Bibel. Und deshalb geht es hier nicht darum, ob das Gesetz noch gültig ist oder nicht gültig und was für und wie es noch gültig ist oder auch vielleicht nicht und so weiter. Mir ist bei aller Theologie, die ich die letzten 30 Jahre getrieben habe, immer wieder eine ganz große Gefahr begegnet. Bei all diesen Diskussionen, und das ist, dass ich rede nur von mir, dieses Endziel aus dem Auge verliere. Gelehrte Weisheit und Theologie und Erkenntnis und was du alles bringst. Und dann kommt noch mein eigenes Erleben hinein und so weiter. Und so schnell ist Jesus dabei als wirkliches Endziel von allem aus dem Auge. Ihr merkt, ich ziehe im Moment ein wenig Bilanz in meinem Leben. Und dazu finde ich, dass die wichtigste Herausforderung, alles zielt auf Jesus hin. Alles auf Jesus. Und ihr Lieben, das ist so befreiend. Es geht mal nicht mehr um mich. Es geht nicht um meine Erkenntnis. Es geht nicht um meine klugen Worte. Es geht noch nicht mal um so gute Dinge wie in erster Linie nicht wie meine Errettung. Sondern es geht um ihn. Alles zielt auf ihn hin. Eine letzte Herausforderung. Jesus kennen und mit ihm leben. Das sind ziemlich verwinkelte Texte, die jetzt kommen, diese Verse, diese Zitate aus dem Alten Testament. Aber probieren wir es mal. Da schreibt Paulus, Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Ich lese uns mal den alttestamentlichen Vers. 3. Mose 18, Vers 5. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte. Denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Möchte euch Mut machen, immer wenn ihr im Alten Testament lest und stoßt auf diese Formulierung, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, ich bin der Bundesgott, ich bin für euch da, ich bin der Gott, der euch liebt, heißt dieser Gottesname. Wenn ihr darauf stoßt, dann muss es um was ganz Wichtiges gehen. Und doch schreibt Paulus hier, da muss man aufpassen bei dieser wunderbaren Aussage, der Mensch, der das tut, wird dadurch leben, wenn das aus dem Gesetz kommt. Hat nicht funktioniert. Lesen wir weiter. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so. Also eben war es die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, jetzt kommt die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Die spricht so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinaufgehen, Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Überraschend. Wenn man es vollständig zitiert, das, was hier steht, dann heißt es in 5. Mose 30, denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, wozu? Dass du es tust. Ich finde diese Verse wunderbar. Da ist dieses köstliche Wort Gottes. Wenn du das tust, wirst du wirkliches Leben haben. Wirkliches Leben. Gute Wort Gottes. Und dann schreibt Paulus hier mit seinen Zitaten, was fehlt denn dazu? Wer will hinaufgehen, Himmel fahren? Ja, wenn du mit diesem Wort, mit diesen wunderbaren Worten Gottes allein gelassen bist. Das klappt nicht. Wenn Gott so fern ist, wenn du diesen Gott zwar in deinem Wissen hast, aber ihn nicht kennst als liebenden Gott, wenn das alles nur graue Theorie ist, dann wird das nicht funktionieren. Und dann könntest du eigentlich nichts anderes tun, als dass du in den Himmel gehst, das ist ja eine interessante Idee, und Jesus herabholen. Aber Moment, da ist doch einer schon gekommen, oder? Das ist das, was er sagt. Wir müssen nicht mehr in den Himmel, um Jesus herabzuholen. Das ist bereits geschehen. Wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen? Ja, wenn Jesus nicht von den Toten heraufgeholt worden wäre, wenn Jesus nicht auferweckt wäre. Und wenn ich den Römerbrief dazu nehme, wenn wir nicht in diese Auferweckung Jesus hineingenommen wären, wir wären chancenlos. Es geht nichts. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Es geht immer wieder um das Tun, aber nicht aus eigenem, sondern mit Jesus, der ganz, ganz nahe ist und dessen Wort in unseren Herzen ist. Wir haben dieses Thema durch den Römerbrief immer wieder verfolgt. Was ist möglich mit Jesus? Was ist aber ohne ihn völlig unmöglich? Ich möchte schließen mit Johannes 6. Das ist eine verrückte Situation. Am Anfang von Johannes 6 wollen sie Jesus zum König machen. Am Schluss sind sie gar nicht mit ihm einverstanden. Viele, viele gehen weg. Er wird zum Stein des Anstoßes, über den sie gefallen sind. Und dann sagt Petrus am Ende von Johannes 6, wirklich ganz tolle Worte. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was ist, wenn Jesus mir fern ist? Ich bin nicht bei dem, der Worte des ewigen Lebens hat, die Wirklichkeit werden. Was ist, wenn Jesus fern ist? Dann ist der Heilige Gottes nicht bei mir. Dann ist sein Wort nicht in meinem Herzen. Dann bin ich der ärmlichste Mensch. Aber wie wunderbar ist, wenn du diesen Herrn und Heiland, Jesus Christus, in deinem Leben erfährst. Ich staune über diese vielen Herausforderungen hier im Text. Eine Herausforderung war, nach Gottes Gerechtigkeit betrachten. Ja, mein Leben soll eine Liebesantwort auf das sein, was er Großes getan hat, aber nicht aus eigenem, ohne ihn. Eine zweite Herausforderung, mit diesem Felsen zurechtkommen, Fundament oder Stolperstein. Jesus, mein Herzenswunsch für andere. Dritte Herausforderung. Vierte Herausforderung, meinen Eifer für Jesus einsetzen und diesen Eifer auch mit Erkenntnis richtig einsetzen. Sechste Herausforderung, Jesus kennen und mit ihm leben. Damit haben wir geschlossen. Aber eigentlich müsste man mit der fünften schließen. Die will ich nochmal wiederholen. Alles zielt auf Jesus hin. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr, ich staune immer wieder über deine Freundlichkeit und Gnade und Barmherzigkeit, über deine über alles gehende Liebe. Ich möchte dir danken, dass du Mensch geworden bist. Wir müssen dich nicht aus dem Himmel herabholen. Du bist mitten unter uns, hast mitten unter uns gelebt und hast den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster in unsere Herzen ausgegossen. Du bist wirklich nahe. Wir müssen auch nicht in die Tiefe hinabsteigen. Du bist auferstanden. Und wir können das natürlich auch alles nicht. Ich danke dir, dass du mich immer wieder herausforderst, dass du jeden von uns immer wieder herausforderst, egal wie lange wir dich schon kennen, dass es von dem Wissen, wie du bist, zu einem wirklichen Kennen kommt. Und zu einem Leben mit dir. Ich möchte dir danken, dass du auch so geduldig dabei bist und mich in meiner Schwachheit annimmst und oft in meiner Unfähigkeit annimmst. Aber du bist nicht unfähig und das ist gut. Du kommst zum Ziel, sagst du uns zu, aber weil du bist und nicht, weil etwas an mir wäre. Danke, dass du den Weg bis zum Ende gehst, so wie du den Weg ans Kreuz bis ans Ende gegangen bist. Du kommst zum Ziel, Herr. Amen.